Einen wunderschönen guten Morgen, alle, die hier sitzen, aber auch denjenigen, die nachher zuhören werden. Ihr seid ihr ganz, ganz herzlich willkommen. Ich begrüße auch Peter Denker an der Orgel, vielen Dank. Sören Best und Simone Lommetsch an der Technik, Christian Jeckel, der wieder hier alles vorbereitet hat und hat auch hier ein bisschen geschmückt. Und ich begrüße auch ein altes, bekanntes Gesicht in unserer Gemeinde, Olaf Oppermann. Schön, dass du hier bist. Der wird uns heute durch die Predigt führen, ein bisschen durch den Gottesdienst geleiten. Und ansonsten gibt es auch noch einiges, was ich noch abkündigen möchte. Hier in dieser Woche haben wir einiges wieder noch vor. Am Dienstag wird das Kinderturnen stattfinden. Zur gleichen Ferien. Gut, es wird nicht stattfinden. Da war ich dann nicht. Oh, dafür ist aber Plan G morgen. Es wird bestimmt wieder interessant, weil es wird immer sehr kurzfristig entschieden, welche Themen wir haben, aber meistens sind das Themen, die uns so im täglichen Leben im Christsein begleiten. Also ich lade da sehr herzlich zu ein, am Montag um 20 Uhr im Gemeindehaus nebenan. Am Donnerstag treffen wir uns dann hier wieder um 19 Uhr zum grünen Donnerstag. Es gibt Kartoffeln, grüne Sauce und Eier. Aber auch die Frau Oppermann wird hier, sondern wird auch mit uns das Agape-Mahl halten. Also eine sehr, sehr herzliche Einladung dafür. Am Freitag ist unser Karfreitag-Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Silke Pauli. Am Montag, den 23.03., haben wir ein Gemeindemitglied beerdigen müssen, Willi Kilian. Der ist verstorben am 17. März mit 89 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Helga und die zwei Kinder Andrea und Jens mit ihren jeweiligen Angehörigen, mit ihrer Familie. Und ich muss sagen, er war für mich ein riesiges Vorbild im Glauben. Die Kerze, die ich gleich anzünden werde, die kann gerne mitgenommen werden. Die Kollekte vom 22.03., die war für die Stiftung für das Leben und betrug 121,80 Euro. Und heute die Kollekte ist für die Gemeinde. Wir singen jetzt das erste Lied.
Von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier bei euch in Sechshelden sein darf und mit euch den Gottesdienst feiern.
Im Namen des Sohnes, der für uns leidet, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns zum Frieden führt. Amen. Zu Beginn wollen wir gemeinsam Psalm 69 beten. Er steht im Gesangbuch unter der Nummer 731. Ich darf Sie und euch bitten, die eingerückten Zeilen zu beten. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Erlöse mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke.
Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern.
Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge, und das Wort des Grundes sich nicht über mich schließe.
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit.
Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst, erhöre dich weiß.
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Amen. Weiter. Dank sei dir, Vater, dass wir heute Morgen vor dein Angesicht treten dürfen. Wir kommen zu dir, so wie wir sind und mit all dem, was uns bewegt. Dankbar wollen wir sein für die schönen Erlebnisse der vergangenen Woche, die wir mit Freude in unserem Herzen tragen. Ablegen wollen wir vor dir, was unsere Herzen belastet, was uns Angst macht. Die Traurigkeit, das Leid, die Trauer, die Enttäuschungen, die unser Herz nicht unberührt gelassen haben, all das bringen wir heute Morgen vor dich. Für diesen Gottesdienst bitten wir dich, schenke uns eine Zeit der Besinnung auf dich, des Innehaltens von unserem Alltag. Wir wollen dir heute Morgen begegnen, in Liedern, in Worten und in Gebeten. Schenke uns eine Gemeinschaft mit dir und untereinander als deine Kinder. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 19 nach der Basisbibel.
Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen: Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, der König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden dies zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie hatten alle gehört, dass er diese Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wem es möglich ist, der steht jetzt mit mir zum Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren im Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, Jesu meines Lebens Leben.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, da muss man eben mal Prioritäten setzen. Ein Satz, eine Aussage, die wir sicherlich alle kennen. Und ich frage mich, welche Bilder und Gedanken euch dabei jetzt gerade durch den Kopf gehen. Vielleicht habt ihr eine Situation vor Augen, wo zu viele Dinge auf einmal erledigt werden mussten, als dass es möglich gewesen wäre. Vielleicht habt ihr eine Aussage im Berufsleben oder in der Schule vor Augen, wo man sich entscheiden musste, was denn jetzt gerade die wichtigste Aufgabe ist. Vielleicht in der Schule die wichtigste Klausur, für die man gerade lernen muss. Im Job die wichtigste Tätigkeit, die gerade gemacht werden muss. Und auch in der Familie und in der Freizeit gibt es sicherlich Momente, in denen man sich für eine Sache entscheiden muss. Prioritäten setzen kann aber auch bedeuten, das eine zu tun, das andere aber nicht zu lassen. In unserem heutigen Predigttext geht es darum, dass manchmal der Blickwinkel hierbei entscheidend ist. Ich lese uns den Predigttext aus Markus 14, die Verse 1 bis 9 nach der Basisbibel. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit einer List zu verhaften und umzubringen. Sie sagten aber, auf gar keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhe im Volk gibt. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander: Wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld in Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte: Lasst sie doch. Warum macht er der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben, und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ihr Lieben, unser heutiger Predigttext steht im Markus-Evangelium am Anfang der Passionsgeschichte. Das Passafest, das große Fest, steht kurz bevor und Jesus steht sozusagen unter strengster Beobachtung der hohen Priester und Schriftgelehrten. Ihr Plan steht, Jesus zu verhaften und ihn umzubringen. Aber natürlich sollte ein großes Aufsehen rund um dieses Fest vermieden werden. Eben zu dieser Zeit umgibt sich Jesus mit seinen Freunden in Bethanien. Im Haus von Simon, dem Aussätzigen, findet ein Ehrenmahl für Jesu, zu Jesu Ehren statt. Eine gute Gemeinschaft, ein Abendessen unter Freunden. Maria und Martha mit ihrem Bruder Lazarus, die uns wohl bekannt sind, stammen aus Bethanien. Simon, der Gastgeber, der wurde durch Jesus von seinem Aussatz geheilt. Ich stelle mir das richtig schön und gemütlich vor, wie diese vertraute Runde zu Tisch liegt, wie man die gemeinsame Zeit, die Gespräche, das gute Essen genießt. Und mitten in diese Runde platzt dann diese Frau herein. Ich frage mich, ob sie sich vorgestellt hat, ob sie um Einlass gebeten hat. Wenn man die Zeilen in unserem Predigtext liest, dann klingt es allerdings weniger danach. Vielmehr scheint es so, als dass sie wortlos in das Haus eingedrungen und sich Jesus genähert hat. Und jetzt geschieht etwas, eine Handlung, die für Jesu Freunde schier unfassbar ist. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Stellt euch bitte einmal die Gesichter der Freunde von Jesus in diesem Moment vor. Was werden sie gedacht? Was werden sie gefühlt haben? Wer ist denn diese Frau und was passiert hier eigentlich gerade? In den Augen einiger Freunde von Jesus findet hier gerade eine ungeheure Verschwendung statt. Dieses kleine Fläschchen Öl, das hat auch immerhin den damaligen Wert eines Jahresgehaltes, eines Jahreslohnes. Und die Freunde Jesu können sicherlich kaum glauben und noch weniger verstehen, was dort geschieht. Und Jesus, wie reagiert er auf die Salbung durch die Frau? Er lässt es einfach an sich geschehen. Er weicht der Frau nicht aus, er steht nicht empört vom Tisch auf, er drängt sie nicht weg. Er sagt auch nicht, das wäre nicht nötig gewesen, denn es war nötig. Ob der Frau die tiefe Bedeutung ihrer Handlung bewusst war, wird uns in der Bibel nicht überliefert. Ihr Motiv können wir nur ahnen, aber sie hat allem Anschein nach aus Hingabe gehandelt. Aus Hingabe, aus Liebe zu Jesus. Sie hat ihn durch ihre Handlung, durch ihre Gabe an die erste Stelle gestellt. Sie hat für Jesus, und das nicht nur sprichwörtlich, alles gegeben, was sie zumindest an Reichtum besessen hat. Stellen wir uns mal ein kleines Fläschchen mit Parfüm vor. Ich weiß, dass man dafür schon sehr viel Geld heute ausgeben kann. Aber ein Jahresgehalt? Das Durchschnittseinkommen der Deutschen lag nach offiziellen Angaben im Jahr 2025 bei ca. 50.000 Euro. Stellt euch das mal vor, ein Fläschchen Parfüm, ein Fläschchen Öl im Wert von 50.000 Euro. Den Jüngern Jesu missfällt das Liebesattentat der Frau. Aber sie machen sich nicht die Mühe, deren Motiv zu hinterfragen. Was hat denn diese Frau dazu bewegt, Jesus so verschwenderisch mit dem Salböl zu übergießen, zu salben? Was will sie damit zum Ausdruck bringen? Die Jünger sehen nur die vermeintliche Verschwendung und was man dafür alles hätte, doch Gutes tun können. Mal ehrlich, ich kann die Jünger gut verstehen. Das muss doch Jesus eigentlich auch so sehen, oder? Jesus, dem die Menschen so sehr am Herzen liegen. Jesus, der Kranke heilt, der Tote vom Leben auferweckt. Jesus, der immer wieder zur Nächstenliebe aufgerufen und ermutigt hat. Ihr Lieben, hier stehen sich scheinbar zwei Dinge gegenüber. Die tiefe, in ihrer Handlung fast verschwenderische Gottesliebe der Frau und demgegenüber die Nächstenliebe der Jünger. Beide scheinen gerade zu konkurrieren in ihrer Wichtigkeit und ihrer Priorität. Aber tatsächlich funktioniert das eine nur bedingt, ja vielleicht sogar gar nicht ohne das andere. Die Jünger sehen in der Handlung der Frau eine Verschwendung, aber sie verstehen ihre Motivation nicht. Sie können nur das Offensichtliche für das Auge Sichtbare beurteilen, nicht ihr Herz, nicht ihre Beweggründe. Deshalb ergreift Jesus das Wort und widerspricht den Jüngern. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Jesus hebt die Tat der Frau auf eine andere Ebene. Die Altenpflege, das Um- und Versorgen der Witwen ist richtig und es ist nötig. Aber es ist zu jeder Zeit möglich. Die Tat der Frau an Jesus dagegen nicht. Denn bis zu Jesu Tod wird es nur noch 2 Tage dauern. 2 Tage. Das sind nur noch wenige Stunden. Somit war dieser Abend also eine der letzten Gelegenheiten für die Frau, Jesus ihre Liebe zu zeigen, Hingabe zu bringen und unbewusst ein Zeichen zu setzen. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Die Jünger und Freunde Jesu können es zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstehen, aber das Handeln der Frau ist Teil des Planes Gottes mit seinem Sohn und uns Menschen. Was sie getan hat, war keine spontane Idee und schon gar keine Verschwendung. In der Handlung der Frau erfüllt sich ein Stück weit der Plan Gottes mit seinem Sohn. Und das ist der Grund, warum wir bis heute in der Passionszeit von dieser Frau lesen und hören. Diese Frau gibt Jesus alles, was sie hat. Sie wird durch ihre Liebe zu Jesus zur Täterin. Aus der Liebe heraus entsteht eine Tat, eine Handlung. Diese Frau hat nicht ausgerechnet, sie hat nicht berechnet, was sie ihre Liebe zu Jesus kostet. Sie hat den Wert des Salböls nicht abgewägt, denn Liebe lässt sich selten in Zahlen und Berechnung packen. Liebe und Hingabe ist etwas, das tief aus dem Herzen geschieht. Liebe Gemeinde, was heißt das für uns, für unser Leben? Jesus first, Jesus zuerst. Jesus zuerst, das war das Motiv für das Handeln der Frau. Die Frau hat durch ihr Handeln Jesus an erste Stelle gestellt. Und um bei meinem Beispiel zu Beginn der Predigt zu bleiben, sie hat ihr Liebe und Hingabe zu ihm die allerhöchste Priorität gegeben. Ich war vor vielen Jahren, und mittlerweile muss ich leider sagen, sind das ja eher schon Jahrzehnte, als Mitarbeiter in der Jugendarbeit beim Christiwell in Kassel. Eines der Themen war Jesus first, Jesus zuerst. Wenn ich Jesus in meinem Leben an die erste Stelle setze, dann rücke ich mich automatisch in die zweite Reihe. Dann lasse ich zu, dass Jesus mein Leben und mein Handeln bestimmen und lenken kann. So wie die Frau Jesus an die erste Stelle und über ihr Hab und Gut gestellt hat, so wünsche ich uns, dass es uns gelingt, Jesus in unserem Leben an die erste Stelle zu setzen, ja, ihm die höchste Priorität zu geben. Mich hat dieses Jugendfestival damals sehr berührt. Und obwohl es schon viele Jahre her ist, hilft mir der Gedanke daran, die Prioritäten in meinem Leben als Christ und in der Nachfolge Jesu manchmal wieder gerade zu rücken. Dann nämlich, wenn ich meine, ich könnte aus meiner eigenen Kraft heraus Dinge bewegen und Gutes tun. Wenn ich mich, meine eigene Leistung, meine vermeintliche Begabung an die erste Stelle setze. Wenn ich vergesse, wer mein Leben in seiner Hand hält und wer mich mit diesen Gaben, die ich habe, reich beschenkt hat. Und wenn ich dabei oft einfach scheitere, dann tut es mir gut, mich darauf zu besinnen, wer meinem Leben Halt gibt, auf wen ich schauen darf. Der für mich mehr gegeben hat als ein Vermögen, mehr als ein Jahresgehalt, nämlich sein Leben am Kreuz. Gegeben für uns, für unser Versagen, für deine, für meine Schuld. Gottes Liebe schenkt die Nächstenliebe. Gottes Liebe und die Liebe zum Nächsten, zu unseren Mitmenschen, die stehen in keiner Konkurrenz zueinander, sondern sie bedingen und fördern einander. Die Liebe, die Gott in unsere Herzen schenkt, die ermöglicht es uns erst, Liebe und Fürsorge zu geben. eben nicht nur in unseren Familien, da fällt uns das vielleicht noch leicht, sondern unseren Nächsten gegenüber, den Menschen, denen wir täglich begegnen, im Beruf, in der Schule, in der Gemeinde, in unserem Alltag eben. Ich wünsche mir, dass unser Liebe, unsere Liebe und unser Vertrauen zu Gott dazu führt, dass wir diese Liebe an unsere Nächsten weitergeben möchten. In unserem Handeln, in unserem Miteinander, in einem Gebet, in einem guten Wort, in einem liebevollen Blick, einem Händedruck oder einfach einer praktischen Hilfe. Das alles ist nur möglich, weil Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen geliebten Sohn für uns ans Kreuz gegeben hat. Er, der ohne Schuld war, ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat mehr für uns gegeben, als wir mit unserem vermeintlichen Reichtum jemals geben können. Kommen wir nochmal zurück zu dem Gedanken, den ich zu Beginn der Predigt aufgenommen habe. Prioritäten setzen kann heißen, das eine zu tun, aber das andere nicht zu lassen. Es kann auch heißen, dass alles seine Zeit hat. Es gibt die Zeit des Innehaltens, die Zeit des Handelns. Ich wünsche uns, dass Gott uns zeigt, was gerade für uns dran ist. Sind wir vielleicht gerade kraftlos? Fehlt uns der Mut für das Morgen? Dann tun wir gut daran, uns unserem Gott zuzuwenden, ihn um seine Kraft zu bitten. Vielleicht sind wir aber auch gerade der Mensch, der einem anderen eine Stütze, eine Hilfe im Leben, ja einfach ein Nächster sein kann. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass Gott uns zeigt, wo jeder, gerade jeder für jeden von uns, sein persönlicher Platz ist, was gerade dran ist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns nun gemeinsam Lied 97 aus dem Gesangbuch singen, Holz auf Jesu Schulter. Wir singen die Strophen 1 bis 3 und 6. Gemeinsam wollen wir Fürbitte halten und erheben uns soweit möglich dazu. Herr Jesus Christus, in dem Wissen und im Vertrauen darauf, dass du auch heute in diesem Gottesdienst mitten unter uns bist, dürfen wir dir nun auch unsere Bitten bringen. Für unsere Welt, für unsere Mitmenschen und auch für uns ganz persönlich. Wir bitten dich, rücke du die Prioritäten in unserem Leben gerade. Da, wo wir dich aus dem Blick verloren haben, wo wir meinen, alles alleine schaffen zu wollen oder müssen. Da hilf uns, unser Leben neu auf dich auszurichten und Kraft aus deiner Liebe zu uns Menschen zu schöpfen. Wir bitten dich, schenke uns den Blick für die Menschen um uns herum, den Blick für den, der Hilfe braucht, den Blick für den, der unser Gebet, unsere Fürbitte nötig hat. Schenke uns in unserem doch mal oftmals so hektischen Alltag einfach Zeit für ein Gespräch oder auch einfach fürs Zuhören. Wir bitten dich, lass uns deine Zeugen in dieser Welt sein, die deine Botschaft doch gerade so sehr nötig hat. Nicht nur durch Worte, lass unser Leben und unserem Umgang untereinander ein sichtbares Zeichen deiner Liebe werden. Wir bitten dich in diesen unsicheren Zeiten für die Regierenden in der Welt, in Europa und in unserem Land. Hilf ihnen, gute Entscheidungen im Bewusstsein ihrer Verantwortung für die Menschen zu treffen. Wir bitten dich um die, die in deinem Dienst stehen weltweit. Wir bitten dich um die Christen weltweit, die um deinen Namen willen verfolgt werden. Sei du ihnen nah, beschütze sie, segne sie. Wir bitten dich für die Orte in dieser Welt, wo Krieg herrscht und unfassbares Leid geschieht. Gefühlt kommen doch täglich neue Krisenherde hinzu und wir stehen so oft ohnmächtig davor. Wir bitten dich, schenke du Frieden in dieser Welt. Um Trost und Nähe bitten wir dich für die Menschen, die einsam sind. Schenke du ihnen Menschen an ihre Seite, die ihnen Mut machen, die ihnen Kraft geben und die gleichzeitig nicht hinwegsehen über ihre Traurigkeit und Leid. Lass uns an diesen Menschen etwas von deiner Liebe sichtbar machen. Die Einsamen und Kranken lass deine Gegenwart ganz besonders spüren. Herr, wir bitten dich ganz besonders für Willi Kilian, seine Frau Helga, seine Familie, seine Freunde und alle, die um ihn trauern. Wir bitten dich, dass du als Tröster dieser Welt auch ihnen ganz persönlich Trost und Halt gibst, gerade jetzt in dieser Zeit. Wir bitten dich, dass du ihnen hilfst, dankbar auf das gemeinsame Leben zu blicken, dass du ihnen Gedanken und Menschen gibst, die ihnen gut tun. Willi Kilian, wollen wir deiner Gnade und deiner Vaterhand anbefehlen, öffne ihm deine Gegenwart und gib ihm Frieden. In der Stille beten wir für die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Gemeinsam beten wir, wie unser Herr es uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns nun ein Lied singen, ein Bekenntnis singen, das für mich tief mit der Passionszeit verbunden ist. Lied 93, nun gehören unsere Herzen. Wir singen alle Strophen.
Thank you.
in diesen Sonntag und in die Karwoche mit und unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.